Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Nur Golf auf meinsportradio.de.
Nächster Halt hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de. Die PGA Tour und die Farmers Insurance in Torrey Pines auf einem der Lieblingskurse von Tiger Woods. 7 Turniersiege hat er bei diesem Event schon eingefahren. Insgesamt 8 Profisiege in Torrey Pines feiern können. War ja auch noch eine US Open, die er dort gewonnen hat. Und jetzt hat er sich diesen Ort mal wieder für ein Comeback ausgesucht. Im letzten Jahr hat er es dort auch fürs Comeback auf der PGA Tour gewählt, hat es am Ende nicht geschafft, sich da gut in Szene zu setzen. Das Comeback ja dann auch schnell wieder beendet. Letztes Jahr hatte er den Cut verpasst. In diesem Jahr hat er den Cut geschafft und natürlich für das große Gesprächsthema bei diesem Turnier gesorgt. Ein Turnier, was allerdings nicht arm an großen Gesprächsthemen war, denn vor allen Dingen das Finish zwischen Jason Day und Alex Noren und Ryan Palmer zunächst auch noch. Das hatte es auch noch in sich und hat vor allen Dingen ein Montagsfinish bei diesem Turnier letztlich hervorgerufen. Zum Zeitpunkt unserer Aufnahme ist das Turnier auch noch nicht beendet. Wir gehen noch davon aus, dass Jason Day oder Alex Noren dann heute Nachmittag also das Event erst noch beenden müssen. Felix Haselsteiner, unser Experte bei uns, der hat das Ganze sich gestern dann auch angeschaut. Felix, Jason Day minus 10, Alex Noren minus 10 und Ryan Palmer minus 10. Alle drei ins Playoff gegangen, Ryan Palmer schnell raus gewesen am ersten Playoff-Loch, dann ja sich selbst rausgeschossen. Jason Day und Alex Noren, die haben sich noch ein bisschen weitergegeben. 5 Playoff-Löcher haben sie insgesamt gespielt und heute muss dann noch das 6. entscheiden.
Ja, es war ein spektakuläres Finish zu einem Turnier, das eigentlich, also diese 4. Runde war schon sehr komisch anzuschauen, weil man hatte so das Gefühl, okay, die spielen eigentlich ziemlich schlechtes Golf, wenn man ganz ehrlich ist. Also alle 4 da vorne, also Day, Noren, Palmer und Jamie Holmes noch lange Zeit, haben eigentlich massiv Schläge verloren auf den letzten 5 Sets Löchern. Und das war ganz interessant zu beobachten, weil normalerweise ist ja, egal wie schwierig die Bedingungen sind, also auch gestern war da viel Wind und die Grüns waren sehr, sehr anspruchsvoll. Normalerweise ist dort immer einer dabei, der irgendwann davonläuft. Also der irgendwann noch diese 2-3 Birdies spielt auf den letzten 5 Sets Löchern. Und das war eben nicht der Fall. Deshalb kam es dann auch zu dieser Playoff-Situation mit Day, Noren und Palmer, wo Ryan Palmer dann gleich am ersten Loch ein Par gespielt hat, während Day und Noren ihre Birdies gespielt haben. Vielleicht kann man auch da, ich glaube, Alex Noren hat am ersten Loch schon kurz geglaubt, dass er es gewonnen hat mit einem unheimlich schönen dritten Schlag auf das Par 5, wo er eigentlich nur noch ein Tap-In zum Birdie hatte. Dann hat Jason Day seinen längeren Putt gelocht. Und ab da hatte eigentlich immer wieder Jason Day die Chance, mit etwas längeren Putts dieses Turnier für sich zu entscheiden, hat das aber immer wieder verpasst. Und dann ist diese Playoff-Situation natürlich interessant, weil man nicht so viel investieren will. Dann sind sie auf die 16 gegangen, auf dieses wahnsinnig lange, schwierige Par 3. Auch dort haben beide nur Par gespielt, was vorhersehbar war, weil dieses Loch hat, glaube ich, über den ganzen Tag sehr wenig angeboten. Und auch auf 17 und 18 dann wieder jeweils denselben Struggle hatten. Und jetzt, glaube ich, geht's wieder auf die 16. Insofern auch ganz interessant, wenn sie jetzt beide in den Tag starten mit einem Abschlag auf einem 190, 195 Yards Par 3, ob sich das irgendwie, ob sich da gleich zeigt in der Früh oder ja, sozusagen direkt mit einem Kaltstart, wer vielleicht den ersten Eisenschlag doch nicht gut trifft.
Das wird man dann natürlich sehen, auf jeden Fall für beide. Irgendwo ganz wichtig, diesen Turniersieg zu feiern. Jason Day, der hat seit 2016, seit der Players Championship, kein Turnier mehr auf der PGA Tour gewonnen. Und für Alex Noren, da wäre es die absolute Siegpremiere auf der PGA Tour. Der hat ja auf der European Tour schon einiges abgeräumt, aber in den USA ist er eigentlich noch ein sehr kleines Licht. Der ist da auch nicht so bekannt, der fliegt da noch ein bisschen unterm Radar. Wäre wichtig, jetzt mal so ein Statement zu setzen und sagen, hey, ich bin noch da, denn die Klasse für die PGA Tour hat er auf jeden Fall.
Ja, die hat er auf jeden Fall. Also man hat auch gestern gemerkt, dass er war ja in einem Flight dann mit Palmer und Holmes. Die hat er komplett kontrolliert. Also das war jetzt nicht so, dass man da irgendwie gemerkt hat, okay, die einen beiden kommen aus Amerika und spielen den Platz zum was weiß ich wievielten Mal und da ist jetzt noch ein Schwede dabei, der relativ gut spielt, aber das war eher andersrum. Also Er ist einfach ein wahnsinnig kontrollierter, guter Spieler, der unheimlich gut in Drucksituationen agiert, gerade auch in so einem Playoff, und kann absolut mithalten. Ich sehe da schon immer gewisse Parallelen zu Henrik Stenson, seinem schwedischen Kollegen. Und ja, für Jason Day ist andererseits auch wichtig, wie du angesprochen hast, lange jetzt ein Turnier gewonnen. Galt ja 2016 schon als mit Abstand das heißeste Eisen überhaupt. Und da kam dann relativ wenig dahinter. Und bin gespannt, wie diese Saison sich für ihn gestaltet, weil er muss schon wieder was beweisen, dass er mehr kann als nur mitlaufen in der Weltspitze.
Alex Noren, ja, auch unter psychischer Sicht dann jemand, der gerne cool bleibt und der auch in strittigen Situationen sehr cool bleiben kann. Auch das natürlich eine Parallele zum Iceman Henrik Stenson. Und er musste cool bleiben, weil auf seiner Schlussrunde an der 18, als alle drei oder als zumindest Loren und auch JB Holmes noch Chancen hatten zu gewinnen, da hat JB Holmes in die Psychokiste gegriffen und sich unheimlich viel Zeit gelassen vor seinem möglicherweise entscheidenden Schlag. Ich glaube, das ging fast 5 Minuten lang, dass er das Spiel im Grunde rausgezögert hat. Wie hast du die Szene gesehen?
Ja, das war ein bisschen, wie gesagt, ich bin immer kein Fan davon, wenn sich Spieler so ewig lang Zeit lassen. Deshalb war ich auch insgeheim, habe ich mich irgendwo gefreut, dass Keegan Bradley auf Platz 5 gelandet ist, weil der auch immer so ein Spieler ist, der komplett, diese 5 Minuten komplett ausreizt. Und JB Holmes war in der Situation schon grenzwertig, weil er hatte davor 3 Bodies gespielt, hat sich eigentlich relativ rausgeschossen. Und natürlich war der Schlag dann wichtig für ihn, aber das ist schon eine Belastung, auch wenn man mit anderen Spielern zusammenspielt, und aus Respekt denen gegenüber sollte man da einfach versuchen, das normale Spieltempo auch auf Loch 18 irgendwie beizubehalten und da sozusagen keine Psychospielchen zu spielen. Mhm.
JB Holmes hat selber gesagt, ich wollte immer noch gewinnen und das gehört irgendwo dazu. Die Konkurrenz saß nicht ganz so. Luke Donald hat gesagt, heute vielleicht noch JB, der hat's getwittert, Luke Donald, weil die Gruppe musste ja irgendwann auch mal fertig werden. Luke Donald hat aber auch gesagt, also Spieler sollten natürlich irgendwo die Verantwortung dafür tragen, dass sie möglichst schnell spielen. Aber wenn die Spieler das nicht tun, dann müssen die Tour-Officials einschreiten. Dafür sind die da. Warum hat da keiner was gesagt?
Ja, das finde ich auch interessant. Ich finde auch, das sollte deutlich mehr gefördert werden, dass Tour-Officials viel mehr aufs Tempo achten und da auch mit Strafschlägen drohen, wenn das ganz klar missachtet wird. Und bei den dreien war es jetzt natürlich schon heftig, dass sie wirklich ein Loch hinterher waren. Ich will es nicht sagen, aber wenn man in Amerika spielt und man ist ein Loch hinterher, dann muss man als normaler Spieler ein Loch auslassen und dann sich wieder hinten an die nächste Gruppe anhängen, weil die da so streng sind. Und ich finde, das sollte man auch auf der professionellen Tour davor leben. Und da hat Luke Donald natürlich absolut recht mit seiner Kritik, auch wenn die vielleicht etwas spitz formuliert war oder etwas heftig. Da hätte man natürlich auch, das muss man nicht via Twitter machen, das kann man ja auch hintenrum irgendwie sich beschweren, dann hat das vielleicht sogar noch mehr Einfluss als so.
Aber die Golfer natürlich immer ganz schnell mit dem Smartphone in der Hand, wenn es um Twitter geht, sind sie eben sehr reaktionsschnell und dann muss das auch raus. Und wir haben dann gleich ein Statement, was wir gut verwenden können, um drüber zu diskutieren. Ist doch von daher auch ganz gut. Diskutieren müssen wir vor allen Dingen aber noch über einen anderen Mann, der die Schlagzeilen in San Diego beherrscht hat. Und das war Tiger Woods. Sein erster Start auf der PGA Tour nach einem Jahr Pause. Gut, er hat die Hero World Challenge dann eher auf den Bahamas gespielt, aber das war ja nur eine kurze Rückkehr bei einem Turnier ohne volles Feld, wo 4 Spieltage letztlich auch garantiert waren und das auch noch auf einem Platz, der es jetzt nicht unbedingt schwer gemacht hat, um wiederzukommen für Tiger Woods. Das jetzt aber in San Diego in Torrey Pines ein echter Härtetest und den hat er am Ende als geteilter 23. bestanden, mit einer -3 ins Ziel gekommen. 72, 71, 70, 72 seine Rundenzahl. Klingt jetzt erstmal, wenn man Tiger Woods an seinen Großtaten von früher misst, wenig spektakulär, aber was er gezeigt hat, war zum Teil auch wenig spektakulär, aber insgesamt finde ich, hat es Hoffnung gemacht, dass sein Comeback diesmal von längerer Dauer ist, denn er wirkte zufrieden, er zeigte sich auch sympathisch und vor allen Dingen schmerzfrei, sowohl auf dem Platz als auch in Interviews. Wie hast du ihn gesehen?
Ja, habe ich nicht gesehen. Natürlich freut man sich als Golffan, dass Tiger Woods wieder dabei ist. Einfach weil er viel Aufmerksamkeit generiert. Und ich glaube auch, dass er dieses Mal sehr solide wird, sehr ruhig wird auch. Also er war bei seinen zwei letzten Comeback-Versuchen ja doch sehr hektisch und sehr irgendwie hat er so ein bisschen unrund gewirkt und wollte gleich zu viel. Und dieses Mal wird er sehr realistisch, weiß genau, was er im Moment kann und was er auch nicht kann. Hat, glaube ich, sich schon gewünscht, dass er zumindest eine Runde in den 60ern hinbringt. Wäre ja auch möglich gewesen, wie wir das gesehen haben. Also so schwer war es an manchen Tagen auch nicht. Aber ansonsten hat er gezeigt, dass er immer noch ein Spieler ist, der schon auf den letzten 3-4 Löchern auch 3 Birdies spielen kann, jetzt in der Schlussrunde, hat sich damit nochmal nach vorne gespielt und so ein bisschen was gerettet. Ja, und ich glaube schon, dass das Tiger Woods, ich sehe ihn immer noch nicht als Seed-Kandidaten in den nächsten Wochen, aber ich glaube, wenn er so weitermacht, ist er auf einem Weg zu einem oder auf einem Level, wo er sich zumindest nochmal die Chance geben kann, auf der PGA Tour zu gewinnen. Und das wäre natürlich, glaube ich, die Story, auf die alle in Amerika irgendwie warten.
Definitiv. Am Donnerstag hatte er noch gesagt, na, ein bisschen Rost ist einfach noch da. Ist ja auch nicht weiter verwunderlich. Da hat er eine 72 gespielt. Dann hatte er sich ja am Wochenende noch ein bisschen verbessert. Also zumindest ein Schlag am Freitag und ein Schlag am Samstag. Wenn wir auf sein Spiel gucken, die Drives, ja, da muss er vor allen Dingen noch an Präzision üben. Der hat ja kaum Fairway getroffen.
Ich glaube, er hat 17 Fairways getroffen insgesamt, über 4 Runden. Das ist natürlich eine absolute Katastrophe. Und das erklärt ja auch, wo er sozusagen die Schliede verloren hat jetzt und die oder es nicht in die 60er geschafft hat. Und ich glaube, wenn er daran arbeitet, ich meine, die Länge hat er immer noch und das ist schon beeindruckend zu sehen, dass jemand, der jetzt so einen reduzierten Schwung hat wie er, immer noch längenmäßig voll mithalten kann. Und ich glaube, wenn er da an seiner Präzision arbeitet, ich glaube, das ist der Schritt, den er jetzt als erstes mal gehen muss. Und weil da holen einfach die anderen am meisten auf ihn raus. Ja, also das muss man auch sehen, dass in Amerika grundsätzlich sehr gut gedrived wird. Und wenn man da verliert, dann wird man auf Dauer einfach nicht vorne mitspielen können.
Und durch diese schwierigen und schlechten Drives zum Teil hat er sich ja auch immer mal in schlechte Lagen und auch in dicke und ins dicke Rough gespielt. Aber wie er sich da rausgespielt hat, das war zum einen ja durchaus in Ansätzen schon wieder der alte Tiger Woods. Was aber vor allen Dingen auch eben gut zu sehen war, war, selbst aus diesen schwierigen Rough-Lagen, da hat er ohne Schmerzen rausgespielt.
Genau, das ist, ich wollte es auch gerade betonen, also es hat ja immer so, gibt ja immer im Golf diese Regel, dass wenn du vom Fairway spielst, tut dir nichts weh. Mhm. Das ist auch körperlich gemeint. Und ich glaube, das hat man ihm ganz gut angesehen, dass er sich in allen Lagen eigentlich relativ wohl gefühlt hat. Und ich glaube, dass das auch ein gutes Zeichen ist, gerade jetzt in Richtung der nächsten Wochen mit dem Florida Swing, der jetzt dann irgendwann ansteht, wo er auch spielen wird, glaube ich. Und bin sehr gespannt, wie er jetzt auch die Planung angeht, also Richtung bis zum Masters, wie viel er wirklich spielen wird, wie viel er versuchen wird zu trainieren und ja, darf man, glaube ich, sehr gespannt sein.
Der nächste Schritt für ihn wird auf jeden Fall die Genesis Open sein, hat er auch selber gesagt. Gut, dass ich jetzt erstmal 2 Wochen Pause habe, da kann ich noch ein bisschen was an meinem Schwung machen, so ein paar Dinge, die haben ihn da natürlich auch noch gestört, da muss er dann noch ein bisschen was ausarbeiten und vielleicht auch ein paar ja Schwierigkeiten dann noch ein bisschen ausixen, aber er ist selber sehr zuversichtlich, dass er das in den 2 Wochen schafft, aber was er danach macht, das hat er auch noch nicht gesagt, aber ich nehme auch an, das wird er dann von Woche zu Woche ganz kurzfristig entscheiden, um einfach auch zu gucken und sich nicht wieder gleich zu viel zuzumuten, wie er das im letzten Jahr gemacht hat.
Ja, ich bin sehr gespannt auch auf was er für ein Turnier dann im März spielen wird, kann mir vorstellen, dass er das andere paar Mal Invitation und irgendwie ganz reizvoll fände. Also ich glaube, er wird so ein bisschen auf diese ja schönen Plätze, auf denen er früher sehr gut gespielt hat, setzen und sich dort dann das Selbstvertrauen für Augusta holen. Das wäre jetzt zumindest meine Herangehensweise, wenn ich er wäre. Und ja, da so ein bisschen sich einfach die Chancen geben und im Gespräch zu bleiben. Und das tut er ja sowieso auf der PGA Tour, wo ja doch immer sehr viel Aufruhr ist, wenn er spielt.
Insgesamt tut's dem Golf natürlich gut, dass er wieder da ist. Das Medieninteresse unheimlich und auch das Zuschauerinteresse natürlich riesengroß. tut einem für die anderen immer so ganz so ein bisschen leid. Das Turnier in Torrey Pines wurde ja auf zwei Kursen gespielt, auf dem Nordkurs und auf dem Südkurs. Und auf der ersten Runde, da hatte sich Tony Finau ja auf dem Nordkurs mit einer wirklich starken Runde zunächst in Führung gesetzt, aber das quasi unter Ausschluss der Öffentlichkeit, weil alle gleichzeitig auf dem Southkurs waren, wo Tiger Woods war. Ich meine, Finau hat es nicht sonderlich gestört, er hat eine tolle Runde gespielt, aber so ein bisschen ärgert es einen dann vielleicht auch.
Das ist schon sehr beeindruckend, wie die Amerikaner das auch spielen, dass sie so den Fokus setzen auf ihn. Ich meine, die haben so viele spannende Golfer da drüben. Dieser Tiger Woods Fan, diese extreme Fanhaftigkeit ist schon speziell auch für die Sportler. Und ich glaube, dass sie ein bisschen aufpassen müssen, weil irgendwann wird er einfach nicht mehr da sein und dann hilft es auch nichts mehr. Und bin da sehr gespannt, wie sie das jetzt auf Dauer lösen, dass sie sozusagen ihn mit ins Boot holen in diese Crew um Dustin Johnson, Jordan Spieth, John Rahm, diese jungen Spieler, wie sie ihn da sozusagen auch werbemäßig und als Gesicht dieser Tour noch einblenden.
Also werden wir natürlich dann auch hier weiter verfolgen bei uns bei nurgolf auf meinsportradio.de. Lass uns noch kurz auf die beiden Deutschen gucken, die ja auch teilgenommen haben in Torrey Pines, allerdings das Wochenende nicht erreicht hatten. Beide mit even paar Runden oder mit even paar nach zwei Runden dann leider raus gewesen. Shaker 74-70 und Stefan Jäger 71-73. Ja, Alex Shaker, gut, da kann man dann auch irgendwann sagen, hat vielleicht noch nicht so den richtigen Start in die Saison gehabt und Stefan Jäger, der muss noch ein bisschen lernen.
Ja, es war gerade für beide, glaube ich, eine Teilnehmerurkunde. mehr springt leider nicht raus. Ja, bei Alex Jäger, muss ich ehrlich sagen, habe ich ihn so ein bisschen zu wenig beurteilt. Er hat jetzt einmal ein ganz gutes Ergebnis gehabt, glaube ich, in den letzten Wochen, aber Stefan Jäger ist ein bisschen schade, weil er eigentlich ganz gut gestartet ist in die Saison, letztes Jahr noch. Mit zweimal gleich den Cut geschafft, sich in gute Positionen gebracht, auch beim RSM Classic dann noch 29. gewesen. Und jetzt sowohl beim Sony Open in Hawaii, wo er ja 54. geworden ist, und jetzt bei der Career Builder Challenge letzte Woche am Cut gescheitert, das ist schon ein bisschen schade, weil er hätte eigentlich mehr drauf und muss da so ein bisschen aufpassen, dass er diesen kleinen Run, den er da hatte, mit möglichst oder Das Ziel muss für ihn einfach sein, dass er die Cut schafft. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und wenn er das wieder mehr umsetzen kann, dass er in den ersten zwei Runden gut spielt, dann ist er so ein Low-Scorer, der auch dem werden irgendwann, das würde ich mich jetzt schon trauen vorauszusagen, irgendwann werden ihm am Wochenende mal wirklich zwei Runden aufgehen, die ihn dann ganz nach vorne bringen und vielleicht sogar eine Siegchance geben. Und das sehe ich bei ihm absolut. Aber er muss es eben schaffen, sich Samstag und Sonntag diese Chancen zu geben. Und das passiert am Donnerstag und Freitag. Und ich glaube, da muss er wieder deutlich mehr dran arbeiten.
Also drücken wir ihm die Daumen, dass er schafft. Übrigens die beiden Deutschen in bester Gesellschaft, denn auch der, ja, sagen wir es mal so, dritte deutsche Sender, Schoffli, der eigentlich Amerikaner, aber deutsche Vorfahren und ja auch Mitglied der PGA of Germany, auch am Cut gescheitert, auch mit even paar, also von daher alle drei Deutschen sozusagen auf gleichem Level, leider diesmal auf gleichem Level schlecht. Wie es weitergeht auf der PGA Tour, auch das natürlich weiter bei uns im Blick hier bei nurgolf auf meinsportradio.de. Das war's für heute mit unserem Blick auf die Dubai Desert Classic und auf die Farmers Insurance und das Comeback von Tiger Woods. Ich sag vielen Dank an Felix Haselsteiner, unseren Experten heute.
Sehr gerne, bis bald.
Winter Games, der Olympia-Podcast auf meinsportradio.de. Vom 9. bis 25. Februar berichten Andreas Thies und Malte Asmus täglich von den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang. Abonniere jetzt den Podcast und sei immer informiert. Winter Games, die Olympischen Winterspiele auf meinsportradio.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.